So, danke fürs Musizieren. Das klingt sehr schön. Es lädt ein zum Mitsingen und das wollen wir. Wir wollen durch unser Lied, durch unseren Lobpreis Gott ehren. Er ist im Mittelpunkt. Ja, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich. Wir haben einen weiteren Text aus dem Philipperbrief und die Überschrift, wie Thomas schon gesagt hat, ist die die Freude im Herrn, freut euch im Herrn. Und heute ist der Schwerpunkt, dass diese Freude im Herrn die Grundlage für unsere Einmütigkeit ist. Ich möchte jetzt bitten, ein Gedankenexperiment mit mir mitzumachen. Und ich möchte gleich vorweg sagen, alle Namen, die ich da jetzt erwähne, haben nichts mit der Realität zu tun. Das ist reine Fantasie. Überlegt euch folgende Situation. Angenommen, ich wäre längere Zeit weg von der Gemeinde und ich bekomme das eine oder andere mit von der Gemeinde. Ich selber erlebe Dinge und möchte und schreibe euch als Gemeinde einen Brief, der dann auch öffentlich verlesen wird. Und da teile ich heute die verschiedenen Dinge, die ich jetzt angesprochen habe. Und plötzlich mitten in dem Brief sage ich, ich ermahne die Ruth und ich ermahne die Maya, dass sie einmütig gesinnt sein sollen. Überlegt sich das einmal, was das für eine Sprengkraft hat. Ein öffentlicher Brief, wo ich so etwas machen würde. Was würdet ihr euch denken? Würdet vielleicht denken, was geht dem das an? Wenn die zwei miteinander einen Knatsch haben, was geht das dich an? Warum schreibst du das öffentlich? Ruf doch die an und red mit ihnen. Also es ist eine heikle Situation und genau das tut Paulus. Und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. In diesen beiden Versen, jetzt haben wir nur zwei Verse, die wir gemeinsam betrachten. Philipper 4, die Verse 2 bis 3. Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Amen. Das ist Gottes Wort. Wir sind in diesem großen Abschnitt, der in Kapitel 3 begonnen hat, der geht dann bis Kapitel 4, Vers 9. Und in diesem Abschnitt werden wir wiederholt von Paulus aufgefordert, uns im Herrn zu freuen. Es ist ein öffentlicher Brief, der in der Gemeinde gelesen wird und da haben wir jetzt diese persönliche Ermahnung an diese beiden Glaubensschwestern, diese beiden Frauen, Euodia und Syntyche. Aber nicht nur das, dass dieser Brief öffentlich verlesen wurde, der Brief wurde auch in anderen Gemeinden gelesen. Die Briefe sind geteilt worden. Und jetzt noch etwas. Dieser Brief, das Wort Gottes, wird in Ewigkeit bestehen. In Ewigkeit werden diese beiden Schwestern ein Thema bleiben. Schon steil, oder? Und wir kennen ja diesen Begriff der politischen Korrektness. Und ich würde sagen, Paulus ist schon wieder nicht politisch korrekt. Und ich möchte zwei Dinge heute mit euch betrachten, nämlich erstens einmal versuchen, den Hintergrund dieser Ermahnung ein bisschen herauszuarbeiten und zweitens dann auch die Ansätze zu einer Lösung aus diesem Konflikt, also die Ermahnung zur Lösung eines Konflikts und Ansätze zur Lösung des Konflikts. Das Erste, was wir mal festhalten müssen, ist, dass wir den Paulus in gewisser Weise entlasten müssen. Paulus wagt es, so eine persönliche Ermahnung auszusprechen, weil er vorher schon wiederholt seine Liebe und seine Verbundenheit mit der Gemeinde zum Ausdruck gebracht hat. Nur der Vers vorher, ein Vers vorher, sagt er zu ihnen: Daher, meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Und jetzt kommt die Ermahnung. Also Paulus wiederholt mehrmals seine tiefe Verbundenheit. Oder wenn wir an den Anfang des Briefes gehen, da sagt er: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in meinen Gebeten und bete für euch alle mit Freuden. Also das ist eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe Freundschaft, eine tiefe Liebe, die er den Menschen in dieser Gemeinde zum Ausdruck bringt und aufgrund dieser tiefen Beziehung, die er hat, kann er es sich erlauben, eine Ermahnung auszusprechen. Wenn er nur eine Ermahnung aussprechen würde und sonst nichts, es wäre eine Katastrophe. Und das ist auch etwas, was wir lernen können, sofort aus dieser Art und Weise, wie Paulus umgeht. Wir wissen nicht, was konkret dieser Konflikt war. Wir wissen es nicht. Eines ist sicher: Es war kein lehrmäßiger Konflikt, dass die eine Schwester das gesagt oder gelehrt hätte irgendwo und die andere das andere. Denn lehrmäßige Konflikte, das wissen wir ja aus den ganzen Lehrbriefen, die behandelt Paulus direkt selber ab. Er weiß es wahrscheinlich nicht einmal konkret, was es war. Und auch hier können wir bereits lernen, dass es Fragen gibt, die in der Bibel so nicht drinnen stehen. Ich sage jetzt ein blödes Beispiel, weil ich gestern an einer Veranstaltung war, wo es unter anderem auch darum gegangen ist, bitte verzeiht mir das, in der Bibel steht nicht drinnen, ob ich eine Maske tragen soll oder nicht. Das heißt, wir müssen mit dieser Frage, wir müssen andere Kriterien finden, wie wir hier zu einer Entscheidung kommen. Und so gibt es viele, viele, viele Fragen, die das Leben uns aufwirft, wo wir dann zu unterschiedlichen Beurteilungen kommen, wo wir aber vielleicht Entscheidungen treffen müssen und wo wir dann in Einmütigkeit einen Weg gehen müssen. Ihr wisst vielleicht, dass man im Judentum versucht hat, jede nur erdenkliche Situation sich vorzustellen und hat dann irgendwas aufgeschrieben, wie man sich in dieser Situation zu verhalten hat. Das ist unmöglich, völlig unmöglich. Und die Bibel ist auch nicht dazu geschrieben, dass wir für jede Situation des Lebens ein klares Gebot haben. Und das muss uns bewusst sein, dass wir Situationen haben, die wir beurteilen müssen, anhand der Heiligen Schrift natürlich. Mit den Prinzipien der Heiligen Schrift, und darum ist es ja so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Aber wir müssen zu Ergebnissen kommen, und gerade sage ich das ganz offen in dieser Corona-Geschichte, da gibt es keinen grünen Zweig. Das ist unglaublich. Und das macht die ganze Sache natürlich auch durchaus schwierig. Der Grund, warum Paulus es aber auch wagt, eine persönliche Ermahnung auszusprechen, scheint das zu sein, dass dieser Konflikt, den diese beiden Schwestern hatten, nicht ein Geheimnis war. Ich glaube, jeder wusste, wo er das geschrieben hat, worum es ging. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das schon lange keine persönliche Sache mehr war, sondern dass das bereits die Runde gemacht hat, dass bereits die Leute Position bezogen haben. Die einen haben gesagt, die Sintüche hat recht. Dann sagt der andere: Ja, aber hast du schon mal gehört, die Euodia? Geh mal zu ihr, hör dir mal an, was sie sagt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Gemeinde in dieser Sache vor einer Zerreißprobe gestanden ist. Deswegen kann er es und wagt er es, auch es also öffentlich anzusprechen, und er bittet auch eine dritte Person, sich der Sache anzunehmen. Wichtig, Paulus ist völlig unparteiisch. Und es ist interessant, der Text sagt, die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich. Er ermahnt jede extra. Das ist so wichtig, dass jede von diesen beiden Frauen diese Ermahnung bekommt. Es ist nicht die eine, die dieselbe Gesinnung haben müssen. Beide müssen zu einer gemeinsamen Gesinnung gelangen. Was ist nun der Inhalt eigentlich dieser Ermahnung? Der Inhalt der Ermahnung ist nichts anderes als das, was Paulus vorher schon der ganzen Gemeinde gesagt hat. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 2. Paulus sagt, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid und so weiter. Wir kommen dann auf den zweiten Teil auch noch zu sprechen. Also er macht nichts anders als das, was er der ganzen Gemeinde gesagt hat, sagt er jetzt diesen beiden Schwestern persönlich. Und ich kann mir gut vorstellen, als diese beiden Schwestern Kapitel 2, Vers 2 gehört haben, haben sie gesagt, ja genau, man muss einmütig sein. Mann, irgendwer, Mann oder wir sollten einmütig sein. Und jetzt kommt das Gebot, sagt Paulus, ja, aber du auch, Euodia, du auch, Syntyche. Du auch ein Dani, du auch ein Peter, du auch, du auch, du auch. Nicht so allgemein, sondern ganz persönlich. Und wir sollten, wenn wir die Bibel lesen, vermehrt unseren Namen einsetzen. Wenn wir eine Aufforderung in der Heiligen Schrift finden, sehen, dann setze deinen Namen ein. Und dann klingt es plötzlich ganz anders. Und dann wird das plötzlich sehr, sehr nahe. Und gerade in solchen Konfliktsituationen kann es gut sein, dass man sagt, ja, ich wäre ja eh bereit, aber der andere tut ja so blöd, gell? Und Paulus sagt, nein, das Gebot gilt für euch beide. Ihr beide müsst euch damit beschäftigen, dass ihr zu einer Einmütigkeit gelangt. Dann geht es in dieser Ermahnung um die Gesinnung. Und die Gesinnung haben wir schon mehrmals in diesem Brief angesprochen. Also wenn ihr den Brief wieder mal lest, dann achtet darauf, wie oft dieser Begriff der Gesinnung auftaucht. Und die Gesinnung habe ich einmal in einer Predigt ausführlicher ausgeführt, das ist die innere Haltung, die wir haben. Das ist so das, was sich in unserem Herzen abspielt. Das ist die Gesinnung, die Haltung, die Einstellung. Und Paulus hat dann auch gesagt über seine Mitarbeiter, dass als er den Timotheus schicken will, sagt er, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Das ist ein Problem. Drum kommt immer wieder diese Aufforderung nach einer Gesinnung, dass wir nach dem trachten, was die Sache Jesu ist. Und nicht nach unseren eigenen Interessen und unseren eigenen Vorstellungen. Und drum hat es vorher auch schon geheißen, dass wir nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun sollen, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und wenn wir diese Verse betrachten, dann bekommt diese Ermahnung plötzlich eine ganz brisante Note, weil ich bin sicher, dass diese beiden Schwestern jede für sich gesagt hat, ja, aber ich will ja Jesus nachfolgen. Ich bin ja ein Jünger Jesu. Mir ist Jesus das Wichtigste. Und jetzt sagt Paulus, stopp. prüfe dich, ob das wirklich so ist oder ob hier eine Spur Eigennutz und eigener Vorteil vorhanden ist in deinem ganzen Denken und in deinem ganzen Gehabe. Ob hier Ruhmsucht vorhanden ist und ob es nicht doch sein kann, dass hier auch etwas mitschwingt, was nicht so fromm ist, wie du vielleicht meinst. Und Paulus betont, dass die Problematik in der Gesinnung liegt. Das ist das Problem. Nicht die Sache, sondern die Gesinnung. Und jetzt fragen wir uns, wie kann es geschehen, dass zwei Mitarbeiterinnen des Paulus, ganz kurz Klammer auf, was für uns so selbstverständlich ist, dass Paulus von Mitarbeiterinnen spricht. Also diese beiden, das war damals alles andere als selbstverständlich. Das war revolutionär, dass Frauen als Mitarbeiterinnen einer großen Sache genannt wurden. Und das wird leider heute vielfach übersehen. Wir sind in unserer ganzen Gleichgerechtigkeits- oder wie das heißt, Gleichberechtigungsdiskussion schießen wir voll übers Ziel hinaus, indem wir glauben, dass Männer und Frauen identisch seien. Sagt die Bibel nicht. Aber die Würde der Frau, die wurde durch das Neue Testament ganz massiv gefördert. Und das war mit ein Grund, warum das Evangelium so einen Siegeszug antreten konnte in einer römisch-griechischen Welt. Also, wie kann es geschehen, dass zwei Mitarbeiterinnen des Paulus zu unterschiedlichen Beurteilungen kommen und dass sie plötzlich sich in einem Konflikt wiederfinden, der irgendwie unüberbrückbar scheint? Und jetzt können wir gleich die Frage stellen, wie kann das sein, dass so etwas unter uns geschieht? Wie kann es sein, dass wir Situationen erleben, wo wir als Christen nicht mehr weiterkommen und wo es zu Trennungen kommt? Das ist dieselbe Frage. Die stehen genau in derselben Situation, diese beiden Frauen. Und mir hat vor kurzem der Johannes eine Karikatur weitergeschickt, die, glaube ich, wirft ein Licht darauf, wie das geschehen kann. Und zwar stehen hier sich zwei, in dem Fall zwei Männer gegenüber, die auf ein und dasselbe hinschauen, nämlich auf eine Zahl. Der Unterschied ist der, dass sie die Zahl von unterschiedlichen Seiten betrachten und darüber zu streiten beginnen, wer nun Recht hat. Find's gut gemacht, auch wie sie sich aufregen und wie sie sich eifern. Ja? Wie kann man nur so blöd sein? Ja? Und das ist eine 6 betrachten. Und der andere denkt sich, der ist ja komplett mit Schuhe, das ist doch kein 9er. Und genau so ist es, dass wir immer wieder in Situationen geraten, wo wir unterschiedliche Gesichtspunkte haben, Perspektiven haben. Und wenn wir uns dann die Mühe machen, zuzuhören, weil das ist nämlich dann die Lösung, ein Lösungsansatz des Problems, der müsste nur auf die Seite von dem anderen gehen, dann würde er sehen, der ist gar nicht so blöd. Der hat auch recht. Und das wäre sozusagen der Weg. Also es heißt dann hier noch, nur weil du Recht hast, heißt das nicht, dass ich Unrecht habe. Du hast bloß das Leben noch nicht von meiner Seite gesehen. Wir müssen die Seite wechseln. Wir müssen uns die Mühe machen, das Leben aus der Perspektive meines Bruders und meiner Schwester zu betrachten. Das ist das, was der Text vorher sagt. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Der Rudi muss sagen, vielleicht hat der Uli recht. Ich schaue mir das jetzt einmal an. Und diese Mühe müssen wir uns machen. Diese Mühe müssen wir uns machen. Und das ist ein Ausdruck von praktischer Liebe. Das ist Ausdruck von praktischer Liebe. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der einer sagt, boah, das ist mühsam. Jetzt wird's mühsam. Jetzt muss ich sogar noch das Leben aus der Perspektive von anderen betrachten. Ich komme selber nicht zurecht mit meinem ganzen Zeugs, ja? Und jetzt sollte ich auch noch das Leben aus der Perspektive meines Gegenübers betrachten. Das ist mir zu anstrengend. Dafür habe ich keine Energie mehr. Und sage ich, ja, das hast du richtig erkannt. Genau deswegen haben wir das Gebot der Nächstenliebe immer und immer wieder im Neuen Testament. Genau aus dem Grund. Wenn es von selber ginge, wenn es uns so leicht von der Hand ginge, dann bräuchte uns die Heilige Schrift nicht ständig ermahnen, dass wir einander lieben sollen. Und das Schwierige für uns ist, dass wir lernen müssen, was Nächstenliebe in einer konkreten Situation bedeutet. Und Nächstenliebe bedeutet, dass ich aufhöre, mich um mich selbst zu drehen, sondern dass ich mein Gegenüber in den Mittelpunkt stelle. Und jetzt sage ich euch ein Geheimnis, das wahrscheinlich jeder schon einmal erlebt hat. Es ist so befreiend. Es ist so befreiend, wenn Gott mir die Gnade schenkt, dass ich aufhören kann, mich in den Mittelpunkt des Denkens zu stellen. Das ist befreiend, das ist ein Geschenk Gottes. Und genau dazu will die Heilige Schrift uns ermuntern. Und im Epheserbrief, Kapitel 4, 2 bis 3 lesen wir, also diese Stellen findet ihr dann auch am Handout, am Predigt-Handout, das dann nach der Predigt bereit liegt. Dort ist die Rede von Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe, Frieden. Und wir stimmen dem allem zu, aber wir müssen lernen, was das alles in einer konkreten Situation bedeutet. Wir haben in solchen Konflikten nämlich mindestens zwei Probleme. Die eine Problematik ist die, dass wir mehr oder minder auf unserer Sicht der Dinge bestehen bleiben. Wir verharren in unserer Position, aber nicht nur das, und das ist jetzt dann das Tragische. Wir bauen auch eine Polarität auf. Wir bauen auch eine Gegnerschaft auf. Wir sagen, der andere ist mein Gegner. Der andere ist mein Gegner. Beginnen wir zu denken. Das ist eine Bedrohung für mich, dass der zu ein und derselben Sache etwas anderes sagt als ich. Und wenn etwas eine Bedrohung wird, dann beginnen wir zu kämpfen. Dann werden wir umso verbissener. Und darum sagt dem Paulus, wir müssen lernen, in Demut miteinander umzugehen. Das müssen wir lernen. Geschwister, und es ist so essentiell. Wir können Evangelisationsveranstaltungen machen, die knallen mit allem drum und dran. Ja. Es kann auch sein, dass tausende Menschen daran teilnehmen, obwohl ich das bezweifle mittlerweile, aber es könnte ja sein. Aber das, was die Menschen wirklich wünschen, sich sehnen, das ist Liebe, Demut. Sanftmut. Wir leben in einer Welt des Hasses und des Streits, des Kriegs. Ellbogentechnik, brutal geht's zur Sache im Leben. Was ist das dann für eine Erfahrung, wenn so jemand plötzlich Menschen kennenlernt, die von der Liebe Jesu geprägt sind und beginnen, andere zu lieben? Das ist unglaublich. Das ist attraktiv und alles andere ist problematisch. Wollen wir den zweiten Punkt betrachten, was sind die Lösungsansätze? Das ist der Königsweg eigentlich, das Leben von der anderen Seite zu betrachten. Und die Frage ist, wie kommen wir dorthin? weil das ist uns nicht in die Wiege gelegt, das ist schwierig. Und der erste Schritt, den wir tun sollen, den auch Paulus diesen Schwestern mehr oder minder sagt, ist, dass sie ihre Gesinnung überprüfen sollen. Und Selbstprüfung, dass ich mich selbst erkenne, gehört zu den schwierigsten Dingen im ganzen Leben. Selbsterkenntnis, ehrliche Selbsterkenntnis gehört zu den schwierigsten Dingen im ganzen Leben als Menschen. Auch als Christen sind wir nicht ausgenommen. Ihr kennt wahrscheinlich von der Psychologie her diesen Begriff der Selbstwahrnehmung. Wie nehme ich mich selber wahr? Und der Fremdwahrnehmung, wie nehmen mich andere wahr? Und die Tragödie an der Geschichte ist, dass da meistens eine Diskrepanz, da klafft's zwischen meiner Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Und das Ziel wäre, dass das natürlich zusammenkommt. Johannes Calvin, der leider wegen dieser Streiterei um den Calvinismus und um die Erwählungslehre bei vielen einen negativen Touch hat, aber da muss ich wirklich für ihn in die Bresche springen und sagen, der Johannes Calvin, das war ein genialer Theologe, ein genialer Forscher des Wortes Gottes. Und er sagt zu Beginn seines Hauptwerkes, das er geschrieben hat, diese sogenannte Institutio, die Lehre von der christlichen Religion, so heißt es. Er sagt, aber andererseits kann der Mensch auf keinen Fall dazu kommen, sich selbst wahrhaft zu erkennen, wenn er nicht zuvor Gottes Angesicht geschaut hat. Das ist eine Realität. Wir können uns nur erkennen im Lichte Gottes. Also das ist eine ganz klare Sache, dass ich ein Sünder bin, erkenne ich am besten dort, wo der heilige Gott mir begegnet, wo Jesus, wo ich sehe, wie Jesus gelebt hat und wo ich zugestehen muss, nein, ich bin anders. Oder die Heilige Schrift mir Dinge lehrt, wo ich sage, nein, ich bin anders. Im Lichte Gottes erkenne ich mich, wie ich wirklich bin. Und dann sagt er, wenn ich von dieser Schau dazu übergehe, dass man dazu übergeht, sich selbst anzusehen. Und dann sagt er, denn uns ist ja ein mächtiger Hochmut geradezu angeboren. Und darum kommen wir uns stets durchaus untadelig, weise, heilig vor, wenn uns nicht handgreifliche Beweise unsere Ungerechtigkeit, Beflecktheit, Torheit und Unreinheit vor Augen stellen und uns so überführen. Also er sagt, erst wenn wir Beweise vor uns liegen haben, die wir nicht mehr wegwischen können, erst dann sagen wir, ja, vielleicht. Aber das ist nicht die Haltung eines Christen, sondern als Christen leben wir im Lichte Gottes. Und wie auch David betet im Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, erkenne meine Gesinnung, erkenne meine Herzenshaltung und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Geschwister, lasst uns dieses Gebet beten. Ich bete das öfters, weil ich mich dann auch sehne, dass Gott mich so gebrauchen kann, wie er es eigentlich möchte. Ich sehne mich dann auch, dass das Licht Gottes auch in mein Leben hinein leuchtet. Das ist der erste Punkt, Selbstprüfung. Der zweite Punkt, Mediation. Da geht es darum, dass Paulus empfiehlt, einen externen Berater beizuziehen, diesen treuen Gefährten, von dem er hier spricht. Man weiß gar nicht genau, wer das ist. Ich verschone euch mit den Theorien, die es dazu gibt. Da gibt es ganze Doktorarbeiten, sogar mehrere. Aber wir wissen es nicht genau. Aber Paulus sagt schon her, mein lieber treuer Gefährte, steh ihnen bei. Hilf ihnen! Und ein Mediator, ein externer Beistand, der kann uns helfen, dass wir diesen Prozess der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, dass wir in diesem Prozess vorankommen. Und das ist auch das Ziel eines Mediators, dass er uns hilft, dass wir in unserer Selbstwahrnehmung und so weiter vorankommen, dass wir dass Missverständnisse ausgeräumt werden. Es ist so tragisch oft, dass jemand sagt, aber du hast das und das gesagt. Man sagt, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich das jemals gesagt hätte. Oh ja, dort. Du, das habe ich völlig anders gemeint, als du es da jetzt wiedergibst. Das ist nicht selten. Das kommt häufig vor. Ein Mediator, wenn die Situation so verfahren ist, der kann uns helfen, dass wir diese Dinge besser erkennen. Und da ist jetzt meine Aufforderung und meine Bitte an uns, lasst uns nicht zu stolz sein, einen Mediator beizuziehen. Es braucht's oft, einen Mediator beizuziehen, damit zwei Seiten auf dem Weg zu einer Einmütigkeit vorankommen. Wir haben das auch gemacht, als wir in der Gemeindeleitung diese Probleme hatten. Wir haben den Sieger gebeten, dass er uns hilft. Und es war essentiell wichtig, dass wir diese Vertrauensperson gehabt haben. Das muss eine unparteiische Person sein und es muss eine geistlich gesinnte Person sein. Wenn jemand Fragen dazu hat, was das bedeutet, dann erkläre ich das gerne genauer, aber das ist sehr, sehr wichtig, eine geistlich gesinnte Person zu sein, die uns hilft, aus unseren Konflikten herauszukommen. Und das dritte, wie wir vorankommen können, ist das Verbindende erkennen. Paulus zeigt den beiden das Verbindende an. Er sagt, schau, die haben zusammen mit mir gekämpft für das Evangelium. Wie auf einem Schlachtfeld sind sie gestanden, haben mit Paulus gekämpft. Und das, wenn ich so Veteranen sehe, da gibt es in Amerika immer wieder so Veteranenaufzüge, wann die da miteinander gehen. Dann spürt man die tiefe Verbundenheit. Sie haben einen gemeinsamen Feind gehabt. Vielleicht hat der eine sogar das Leben des anderen gerettet. Und das will er ihnen in Erinnerung rufen, dass sie gemeinsam gekämpft haben für das Evangelium, dass sie zum Mitarbeiterstab des Paulus gehören, gemeinsam, beide, nicht nur eine von den beiden, dass sie gemeinsam im Buch des Lebens stehen, dass sie das ewige Leben miteinander verbringen werden. Und es ist so tragisch, dass wir in solchen Konflikten dieses Verbindende oft aus den Augen verlieren. Das ist furchtbar tragisch. Das ist aber eine Realität. Das ist sogar so, auch das sagt uns die Psychologie, dass Menschen oder Gruppen, die einander sehr nahe sind, objektiv betrachtet, oft in furchtbare Kämpfe geraten, weil sie es nicht schaffen und nicht verkraften können, die kleinen Unterschiede, die bestehen. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, jetzt in der Schweiz, da gibt es die Bandidos und die Hells Angels. Die haben sich bekriegt und bekriegen sich immer noch. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist das das Gleiche. Die wollen das Gleiche, die machen das Gleiche, aber sie bekämpfen sich. Und das hat mich erinnert auch an uns Christen. Wir wollen das Gleiche, wir glauben das Gleiche, wir haben dasselbe Anliegen und wir bekämpfen uns. Weil wir so nahe zusammen sind, verkraften wir es auch nicht, oft nicht, die kleinen Unterschiede zu ertragen. Und das ist natürlich furchtbar. Das ist die Aufforderung, das sind die Dinge. Und jetzt möchte ich sagen, Geschwister, ich glaube, es ist uns nicht bewusst, was wir hier in Händen halten. Es ist uns nicht bewusst. Die Heilige Schrift stellt uns Wege vor, wie wir Konflikte lösen können. Sie stellt uns Wege vor, wie wir zueinander finden können. Sie stellt uns Wege vor, wie wir zur Versöhnung gelangen können. Und es ist wirklich spannend, in der letzten Zeit haben Gabi und ich wiederholt Gespräche gehabt mit Menschen, wo wir gemerkt haben, dass jahrzehntelange Konflikte, meistens innerfamiliär, aber so sehe ich Kinder mit Eltern, Geschwister, was weiß ich, Ehepartner, jahrzehntelange Konflikte, wo man merkt, dass das Denken, das Leben geprägt ist davon. Du brauchst nur den Namen erwähnen, das ist wie wenn du einen Knopf drückst, bumm, und es kracht. Konflikte, Probleme, woran Menschen seelisch zugrunde gehen, ich übertreibe nicht, zugrunde gehen, depressiv werden, enttäuscht werden, frustriert werden, überhaupt nicht mehr fähig sind, ein normales Leben zu leben. Und wir haben das Evangelium. Wir haben die Botschaft der Versöhnung, der Vergebung, also der Vergebung, dass Gott uns vergeben hat. Ich habe vorher schon kurz erwähnt, dieses Wort, das Jesus sagt, dass an der Liebe untereinander die Menschen erkennen werden, dass ihr Jünger Jesus seid. Und ist euch auch bewusst, was vorher steht. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, weil Jesus uns geliebt hat und weil er uns liebt, können wir dieses Gebot der Nächstenliebe umsetzen. Und Liebe ist etwas, nach dem sich jeder Mensch sehnt. Jeder Mensch sehnt sich intensiv nach Liebe. So sehr, dass wir Menschen dieses Bedürfnis gar nicht befriedigen können. Das ist oft ein Riesenproblem in Ehen, dass man glaubt, der Ehepartner kann mein ganzes Bedürfnis an Liebe befriedigen. Es ist unmöglich. Aber Gott befriedigt dieses große Bedürfnis nach Liebe. Gott befriedigt es. Jesus befriedigt es. Jesus hat es uns geschenkt, indem er für uns am Kreuz gestorben ist, indem er unsere Sünden vergeben hat. Und deswegen können wir einander lieben. Wenn wir diese Punkte anschauen, dann merken wir, dass das alles Dinge sind, die eigentlich damit zusammenhängen, dass wir unsere Freude im Herrn haben. Die Gesinnung, wir müssen nicht rechthaberisch sein, weil unsere Freude im Herrn ist und nicht in meiner eigenen Gerechtigkeit. Und wir dürfen auch auf unser Gegenüber zugehen, wir dürfen das Verbindende sehen. Gott hat uns zu Kindern Gottes gemacht, zu seinen Jüngern gemacht und. Und so sehen wir, dass die Freude im Herrn die Grundlage ist für Einmütigkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Freude im Herrn haben und sonst nirgends. Wir werden dann das Abendmahl gemeinsam feiern und dann können wir darüber nachdenken in aller Ruhe. Was haben wir durch Jesus Christus geschenkt bekommen? Und dazu wollen wir dann auch einladen, wenn wir hier dann gemeinsam zusammenkommen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, das Wort Gottes ist reich, vielfältig, schön. Ich bete darum, dass diese Schönheit uns berührt, dass wir überführt werden, dass wir uns ja freuen über die Schönheit des Wortes Gottes. Danke für deine Liebe, Herr Jesus. Ich bete darum, dass die Liebe, dass deine Liebe unter uns groß wird. Wir danken dir dafür. Amen.